Genau, ich stelle mich noch für diejenigen vor, die mich nicht kennen. Mein Name ist Damaris Mell. Ich bin 1979 in der Nähe von Stuttgart geboren, bin jetzt also 44 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit meinem Mann, was durchaus praktisch sein kann. Der ist Unternehmensberater, selbstständig, arbeitet viel von zu Hause aus. Und zusammen haben wir drei Kinder, die sind 16, 14 und 12. Das Große ist eine Tochter, dann kommen zwei Jungs. Der Kleinste ist gerade in Amerika im Austausch, von daher ist es recht ruhig zu Hause. Und beruflich war ich bis vor kurzem nur Lehrerin. Also ganz as simple as it is, einfach nur Lehrerin. Ich unterrichte Deutsch und Englisch und Werte und Normen an zwei beruflichen Gymnasien in Hildesheim. Bin einmal beim Schwerpunkt Metall, einmal beim Schwerpunkt Holztechnik. Aber das ändert nichts daran, dass alle trotzdem Englisch, Deutsch und Philosophie bzw. Ethik auch lernen müssen. Und bis letztes Jahr, wie gesagt, war ich nur Lehrerin und dann hatte ich eine Weiterbildung zur Schulseelsorgerin besucht über die letzten Jahre und die habe ich 2022 abgeschlossen. Seitdem bin ich also jetzt auch Schulseelsorgerin und außerdem im neuen Land in Hannover tätig. Ich habe meine Lehrertätigkeit auf die Hälfte reduziert. Ich mache nur noch ganz wenige Stunden, bin nur noch Montag und Dienstags an den Schulen. Und bin die restlichen Tage über im neuen Land in Hannover. Die letztes Mal bei meinem Vortrag über Respekt da waren, die wissen das auch schon, was das neue Land ist. Das neue Land ist ein gemeinnütziger Verein, der mit Obdachlosen, mit Drogenabhängigen arbeitet. Und wir versuchen eben zu den Drogenabhängigen, Obdachlosen in den in der Szene von Hannover Kontakt zu bekommen, die Leute einzuladen, die Leute zu begleiten, bei einem Entzug, bei der Entgiftung, dass sie frei werden, dass sie ein normales Leben führen können. Und im Rahmen dieser Arbeit bin ich an drei Tagen im SOS Bistro. Das Bistro ist in der niedrigstelligen Arbeit angelegt. Das heißt, Leute kommen, um dort Kaffee zu trinken, ein günstiges Frühstück zu bekommen, Mittagessen, vielleicht auch mal zu duschen. Und wir haben eine Kleidekammer. Und wenn ich nicht im Bistro bin, bei der Essensausgabe oder in der Küche, dann gehe ich in die Szene. Wir haben Szene-Einsätze in Hannover und sind eben genau vor Ort, um die Leute dann anzusprechen und wenn irgendwie möglich aus diesem Milieu rauszuholen. Das neue Land ist wichtig, weil ich davon ganz, ganz viel erzähle. Also gerade im Bereich der Seelsorge hat das neue Land mir ganz große Lektionen gelehrt und einiges davon möchte ich heute berichten. Und wenn Sie nachher rausgehen, dann lade ich Sie herzlich ein, einmal rechts auf den Büchertisch zu gucken. Da liegt beinahe ausschließlich Material über das neue Land. Da gibt es Flyer über unsere Arbeit, da gibt es eine Zeitschrift, wo ehemalige Abhängige berichten von ihrem Leben und von ihrer Sucht. Und wenn Sie daran Interesse haben oder auch Freude, noch den ein oder anderen Euro in den Korb zu legen am Ausgang, dann freuen wir uns. Wir sammeln heute, oder ich sammle heute ganz gezielt für Schlafsäcke. Das wurde letzte Woche enorm, die Nachfrage nach Schlafsäcken. Und deshalb alles, was ich heute mitnehmen darf, mein Honorar und auch die Spenden, das geht so eins zu eins in Schlafsäcke. Und seien Sie gewiss, Sie tun was Gutes und ich bedanke mich ganz herzlich vorab. Genau, das war der Werbeblock. Und dann liegt auf dem Tisch auch noch, liegen meine Flyer mit meinen Themen. Ich habe insgesamt 7 Themen. Wenn Ihnen heute irgendwas gefällt am Vortrag, dann nehmen Sie gerne einen Flyer mit und schicken den in alle Welt. Ich bin gerne unterwegs. Der letzte Vortrag, den habe ich in Nürnberg gehalten. Also wenn Sie eine Freundin haben in Bayern, Süddeutschland oder in Ostdeutschland, dann schicken Sie einfach gerne und herzlich viel diese Flyer durch die Weltgeschichte. Wer weiß, vielleicht sieht man sich nochmal zum anderen Thema. So, jetzt fange ich aber an und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Frau Brinkmann hat gesagt, sie möchte den Vortrag 60 Minuten haben. Das heißt, wir werden nicht pünktlich um 11.30 Uhr fertig werden, wenn ich mich an die Vertragsvereinbarungen halte. aber wie gesagt, wenn Sie einen Termin haben, dann fühlen Sie sich frei zu gehen. So, ich habe gehört, 145 Frauen, was teilweise echt Panik verursacht. Ich habe noch nie vor so vielen Frauen geredet, noch nie. Ich bin gemischtes Publikum gewohnt, auch im großen Rahmen, aber 145 Frauen, das ist krass. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, wie sind da wohl die Erwartungen? Bei 145 Frauen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es 290 Erwartungen gibt und dass man daneben vorbeiläuft. Aber ich glaube, dass ich ihre Erwartungen, und so habe ich meinen Vortrag auch ausgelegt, sodass sie wissen, was auf sie zukommt, dass ich ihre Erwartungen auf drei Mindesterwartungen runterbrechen kann. Das eine ist die Gruppe, die sagt, Seelsorge, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das scheint eine Modeerscheinung zu sein und zu werden. Und ich habe Freunde und Familie und Bekannte, die da immer hinrennen, zu Psychologen, zu Beratern, zu Therapeuten und Seelsorgern. Und ich habe keine Ahnung, was die da machen. Wenn das Ihnen so geht, dann kann ich Ihnen versprechen. Ich gebe Ihnen die Antworten, ich erzähle halt ein paar Sachen aus der Seelsorge. Dann gibt es die große Gruppe, hoffentlich berechtigterweise von Frauen, die sagen, ich erhoffe mir von diesem Vormittag wirklich die Sorge an meiner Seele. Ich hoffe, dass ich heute hier was mitnehmen kann, was langfristig meiner Seele gut tut. Auch dann kann ich Ihnen versprechen, da wird mindestens ein, zwei Aspekte dabei sein, die Ihnen hoffentlich entsprechen und weiterhelfen. Und dann haben wir noch die Gruppe von Frauen üblicherweise, die selbst in der Seelsorge tätig sind, die Seelsorger sind oder Therapeuten, Berater, vielleicht auch Psychologen, die sagen, ich mache das und ich bin aber noch offen für andere Modelle und Konzepte und Ideen und Methoden und ich bin neugierig, Dinge auszuprobieren. Auch für die Gruppe habe ich heute hoffentlich die eine oder andere Idee. Wie Sie sich vorstellen können, ist da ein Block dabei, der ist recht theoretisch. Also ich möchte wirklich in die Seelsorge, in die Psychotherapie ein bisschen einsteigen und sagen, was man da machen kann. Also es geht konkret um die Vorstellung von Modellen und Konzepten. Und es kann sein, dass dann die eine oder andere sagt, das ist mir zu detailliert, das ist jetzt für mich nicht praxisnah, nicht alltäglich. Dann trinken Sie in dem Moment bitte einen Kaffee. Der zweite Teil kommt. Der zweite Teil ist weniger theoretisch, der ist dann auch aus christlicher Perspektive sehr, sehr praktisch und so hoffe ich, dass ich früher oder später jedem gerecht werde. Ich habe den Vortrag so ein bisschen noch aktualisiert. Es gibt immer so ein paar neue Ideen in der sogenannten wissenschaftlichen Psychologie. Da habe ich ein paar Zitate noch mit reingebracht. Das werde ich früher oder später auch mal ablesen. Ich hoffe, das ist für Sie okay. Und ansonsten hoffe ich, dass wir in 45 Minuten vielleicht fertig sind. Okay, dann fange ich an mit dem ganz offiziellen Vortrag. Schulseelsorge und Seelsorge, das hat immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, das ist ein unheimlich wichtiges Thema, das ist die gute Neuigkeit. Also Sie haben sich heute Morgen für ein extrem wichtiges und brandaktuelles Thema entschieden. Und die schlechte Nachricht ist, man kann noch so viel darüber reden, man wird nie fertig. Also Seelsorge ist ein unheimlich weites Thema und immer wenn ich denke, ich habe jetzt etwas kapiert und verstanden, dann ändert es sich 4 Wochen später wieder und es kommt wieder was anderes, wo ich dann neu drüber nachdenken muss. Ich erzähle Ihnen jetzt einfach mal, wie meine Reise in das Land der Seelsorge angefangen hat und was ich dabei gelernt habe und was ich dann wieder verworfen habe und was ich Ihnen heute mitgeben möchte. Das Ganze, also meine Reise in die Seelsorge, die begann vor 5 Jahren. Mein Mann und ich, wir haben die gute Tradition, einmal im Monat mit meiner besten Freundin und ihrem Mann essen zu gehen. Vor, wie gesagt, 5 Jahren ungefähr waren wir bei einem Griechen. Ich sehe das heute noch vor mir. Und wir hatten gerade Platz genommen und Getränke bestellt, als meine Freundin schon ganz begeistert zu erzählen begann. Conny, so heißt meine Freundin, hatte zu dieser Zeit eine Ausbildung als systemische Beraterin angefangen. Und ihre erste Beobachtung war, dass die systemische Beratung genau so die Menschen berät, wie Jesus damals die Menschen in der Bibel beraten hat. Das war eine steile These. Sie sagte, boah, da war es, das ist super. Ich arbeite genauso wie Jesus. Und ich war erstmal ruhig, habe dann mehr oder weniger lange überlegt und habe ihr dann aufs Heftigste widersprochen. Und der Abend, der ist dann... Ja, der war gut, aber er ist mehr oder weniger eskaliert, weil wir uns zum ersten Mal wirklich nicht einig waren über eine Sache. Ich möchte 2 Sachen dazu erklären. Erstens, Conny und ich, wir sind beides gläubige Christen. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren in der Gemeinde kennengelernt und unsere große Schnittmenge ist die Bibel und das Gebet und das Leben als Nachfolger von Jesus. Und um den Widerspruch zu erklären, zu dem, was ich hier entgegengestellt habe, muss ich einmal kurz die systemische Beratung vorstellen. Und das macht durchaus Sinn, weil die systemische Beratung einen großen Teil in der Psychotherapie und in der Seelsorge ausmacht. Also machen wir einen ganz kurzen Ausflug in die systemische Beratung. Ich zitiere einmal die Definition von der systemischen Beratung. Diese Art der Beratung vertraut darauf, dass die Lösung eines Konflikts in der Person, also in dem konfliktbeladenen Selbst schlummert und dass sich diese Lösung vom Falleinbringer ausgehend manifestieren muss. In anderen Worten hilft die systemische Beratung dem Klienten dabei, sich selbst zu helfen. Es geht darum, ein Bewusstsein für die Situation zu entwickeln und damit verbunden einen Handlungsspielraum zu schaffen. Und die systemische Beratung nimmt die Individualität des Klienten wahr und bewegt sich innerhalb seiner Realität, innerhalb seiner Denkmuster, innerhalb seiner Kompetenzen und innerhalb der Möglichkeiten, die eben diese Person innewohnen. Und die systemische Beratung betont auch immer die Eigenverantwortung des Konfliktbeladenen und des Falleinbringers. Ein Beispiel, und ich glaube, daran wird es dann sehr praktisch. Nehmen wir an, eine 17-jährige Schülerin, in dem Fall ich tue jetzt so, als ob ich eine 17-jährige Schülerin bin, ich bin ungewollt schwanger und ich gehe in die systemische Beratung. Mein Freund, nehmen wir an, ist auch noch in der Ausbildung und wir beide wissen nicht, wie wir mit dieser Schwangerschaft umgehen sollen. In der systemischen Beratung werde ich mit einer ungewollten Schwangerschaft jetzt zum Beispiel dazu aufgefordert, mit Legekärtchen die Situation zu veranschaulichen. Ich nehme zum Beispiel ein rotes Pappschild, schreibe meinen Namen drauf, ich nehme grünes Papier und schreibe den Namen meines Freundes darauf und dann nehme ich noch ein weißes Papier, darauf steht dann zum Beispiel Baby. Und nun lege ich diese drei Komponenten auf dem Fußboden aus, ich trete einen Schritt zurück und betrachte das Bild. So etwas nennt sich in der Psychotherapie Visualisierung. Ich visualisiere also das, was in meinem Inneren stattfindet, und die Bilder, die ich im Kopf habe, im Herzen und in der Seele, die werden sichtbar mit sogenannten Legekärtchen auf dem Boden. Ich zeige Ihnen das in aller Kürze hier am Pult. Ich habe die rote Karte für mich. Ich habe die grüne Karte für meinen Freund. Oh, ich hatte die rote Karte für mich. Dankeschön. Und ich habe die weiße Karte für Baby. Ich kann die rote halten. Super. So, und das müssen Sie sich vorstellen, so sieht das in der systemischen Beratung dann auf dem Fußboden aus. Da liegen ganz oft ganz viele Karten. Und wenn ich dann fertig bin, dann ist es die Aufgabe vom systemischen Berater, das zu kommentieren, was der systemische Berater sieht. Das sieht dann in dem Fall zum Beispiel so aus. Du, Damaris, hast dich links hingelegt. Dein Freund liegt dir gegenüber auf der rechten Seite, dazwischen liegt das Baby. Wie geht es dir, wenn du das so siehst? Und angenommen, ich sage jetzt, damit geht es mir nicht so gut. Dann ermutigt mich der Berater, etwas zu verändern. Also wie kann ich das verändern? Angenommen, ich nehme die grüne Karte zuerst, mein Freund oder mein Mann. Dann nehme ich mich und dann nehme ich das Baby. Dann ergibt sich hier ein ganz anderes Bild. Und man kann schon sehen, dass das völlig konträr gegenüber dem ersten Bild ist. Aus einer großen Distanz entsteht eine Einheit. Und dann könnte der systemische Berater zum Beispiel sagen, geht es dir damit besser? Und wenn meine Antwort ja ist, dann kann man in die Richtung weiterdenken. Und so kann man so lange puzzeln, bis der Klient eben sagt, ja, damit kann ich leben. Also zum Beispiel die völlige Verschmelzung zur Einheit, was sich dann klassischerweise Familie nennt. Und Sie erkennen schon, die Lösung entsteht wirklich vom Konfliktbeladenen selber, also der den Fall, die Situation mitbringt, der löst sie auch selber im Ausprobieren und unter Anleitung des Beraters. Leider kann ich jetzt nicht mit jeder Frau so einen Versuch machen, aber ich kann Ihnen allen eine Frage stellen, mit der die systemische Beratung auch klassischerweise arbeitet. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend ins Bett, es ist 22, 23 Uhr, wann auch immer Sie ins Bett gehen, und Sie reflektieren den Tag. Vor Ihren Augen steht all das, was an diesem Tag schiefgelaufen ist und was vielleicht schon lange schiefläuft. Ihre Gedanken kreisen um ihre Probleme. Ihr Herz ist traurig, die Seele beladen. Und nun stellen Sie sich bitte vor, Sie wachen am nächsten Tag auf und Sie sind glücklich. Einfach glücklich. Die Frage, die systemische Beratung stellt an dieser Stelle, was genau hat sich verändert? Und als 17-jährige Schülerin mit einer ungewollten Schwangerschaft kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich wache auf und ich stelle mir diese Szene vor und ich bin glücklich, weil ich mein Baby im Arm halte. Und dann braucht man als Therapeutin oder Berater gar nicht viel sagen. Die Lösung liegt so klar auf der Hand, dass man nur noch viel Glück wünschen kann auf dem weiteren Weg, den dieses 17-jährige Mädchen eingeht. Sie merken, derjenige, der glücklich aufwacht, bestimmt diesen Weg zum Glück ganz allein. Ich weiß nicht, wie das bei Ihrem Selbstversuch jetzt gegangen ist, aber nehmen Sie das mit als Frage heute, Hausaufgabe Nummer 1. Ich nehme meine Sorgen heute Abend mit ins Bett, lasse meine Gedanken kreisen und ich möchte glücklich aufwachen. Was hat sich verändert, was muss sich verändern, damit ich glücklich aufwachen kann? Und das beugt auch dem Problem vor, dass viele Leute immer sagen, mir geht schlecht und ich weiß nicht warum. Und dieses Fischen im Trüben und im Dunkeln, das ist so gar nicht das Ding der systemischen Beratung. Die systemische Beratung klärt ganz, ganz schnell, wo ist der Konflikt und Sachen werden angepackt. Das, liebe Frauen, mal jetzt ein ganz, ganz kurzer Ausflug in den Bereich der systemischen Beratung. Und Sie dürfen mich da auch nicht falsch verstehen, die systemische Beratung hat unheimlich viele gute Seiten. Sie ist kreativ, sie ist vielfältig, sie stärkt die Persönlichkeit des Klienten und macht Mut, Dinge wirklich anzugehen und sich nicht lange aufzuhalten mit der Frage, was ist eigentlich los und wo habe ich meine Baustellen. So weit, so gut. Und hätte meine Freundin Conny diese Sache, systemische Beratung, nicht mit der Seelsorge Jesu verglichen, wäre der Abend sicherlich ganz anders verlaufen. Für mich aber, wie gesagt, hinkte der Vergleich sofort und ich widersprach ihr. Denn aus tiefster Überzeugung glaube ich, dass Jesus den Menschen nicht dabei geholfen hat, sich selbst zu helfen. Jesus hat ihnen meiner Meinung nach eine Antwort gegeben, nämlich seine Antwort. Eine Antwort, die von außen kommt. Und damit eine Antwort, die möglicherweise auch außerhalb der Wirklichkeit und der Lebenswelt vom Gegenüber liegt. Und das ist natürlich konträr. Fördere ich die Stärken in der Person mir gegenüber oder gebe ich eine Antwort, die von außen kommt und möglicherweise dem Fallanbringer auch fremd ist? Und damals wusste ich noch nicht, dass genau diese Frage, ob Beratung bzw. Seelsorge darin besteht, Antworten zu geben oder eben nicht, bis heute die Fachleute auf diesem Gebiet spaltet. Und falls wir antworten, wie antworten wir? Und diese Frage, die wird bis heute diskutiert und auch immer wieder sehr kontrovers und sehr heiß diskutiert. Nun gut, der Abend beim Griechen war spät vorbei. Eine Woche später lag in meiner Post ein Flyer des ARPM, das ist dieser hier, welcher Lehrkräfte dazu eingeladen hat, sich als Schulseelsorge ausbilden zu lassen. Weiterbildung Schulseelsorge. Das ist der Flyer vom ARPM. Das ARPM ist das Amt für Religionspädagogik und Medien. Ich hatte den Abend mit Conny natürlich noch nicht vergessen. Und gleichzeitig beschäftigte mich genau zu dieser Zeit ein Fall in der Schule, wo ich nicht wusste, inwieweit bestimmte Sachverhalte meldepflichtig sind und nicht. Also was Schulseelsorge betrifft, da ist oft ein ganz schmaler Grat zwischen Schweigepflicht, Datenschutz und Anzeigepflicht. Manchmal geht es um Drogen, manchmal um Gewalt, auch dann um selbst suizidale Gedanken und so. Und dann ist es immer die Frage, inwieweit darf ich bei mir behalten und was muss wirklich nach draußen. Und weil ich noch nicht Schulseelsorgerin war, aber sich die Schüler immer wieder bei mir gemeldet haben mit Problemen, hatte ich nicht die genügende ausreichende Professionalität, um wirklich immer gut zu antworten. Deshalb hat mich der Flyer schon sofort gekriegt und ich habe mich da beworben. Und tatsächlich, 4 Wochen später habe ich auch einen Platz bekommen. Das war gar nicht so einfach. Wir waren über 50 Bewerber und wir hatten nur 12 Plätze. Und im Nachhinein, ich weiß bis heute noch nicht die Kriterien, warum wir da ausgewählt wurden, wie wir ausgewählt wurden. Aber es war eine gute Gruppe und wir hatten dank Corona dann nicht nur 2 Jahre vor uns, sondern 3 Jahre intensive Ausbildung vom ARPM. Zu Beginn des ersten Seminars erhielten alle Teilnehmer großeweise DIN A3 Bögen und Wachsmalstifte. Jeder sollte seine eigene Vorstellung von Seelsorge malen. Ich frage Sie einfach mal, was hätten Sie gemalt? Überlegen Sie mal ganz kurz, was ist Ihre Vorstellung von Seelsorge? Was malt man da? Naja, ich erinnere mich noch, ich habe eine Sonne gemalt, die recht verschwommen ist, so ein Sonnenaufgang, aber mit ganz klar erkennbaren Strahlen. Für mich war es immer wichtig, dass Seelsorge auch Leitlinien bietet, auch Antworten liefert. Und mit der Haltung war ich oft im Diskurs und in der Opposition zu meinen Kollegen und Ausbildern. Nun gut, also wir haben diese Bilder gemalt und was dann folgte, war das Erlernen von vielen, vielen Seelsorgekonzepten, die wir in guten und in intensiven Fallbesprechungen ausprobieren konnten. 2 Modelle, an denen kein Seelsorger vorbeikommt, möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Und jede von Ihnen, die Freude daran hat, verschiedene Methoden auszuprobieren, ist herzlich eingeladen, Stichworte mitzuschreiben. Das erste, da haben Sie sich hoffentlich gemerkt, das erste ist die systemische Beratung, die arbeitet viel mit Legekärtchen, entwickelt die Lösung aus dem Falleinbringer selbst heraus. Und das Göttinger Stufenmodell, über das ich jetzt ganz kurz sprechen möchte, ist quasi das Gegenteil. Das Göttinger Stufenmodell ermöglicht dem Einzelnen durch die Reflexion einer Gruppe, Konflikte und Gespräche besser zu verstehen. Verstehen wird hierbei geübt durch Wahrnehmen, Fühlen und Assoziieren. Der Falleinbringer schildert den Fall, alle anderen hören zu. Ist der Falleinbringer fertig mit dem Beschreiben der Situation, dann schreibt man auf, was man gehört hat. Das ist die Stufe Nummer 1. Dann schreibt man auf, was man gefühlt hat als Zuhörer. Das ist Stufe Nummer 2. Welche Einfälle, Assoziationen man hatte, das ist Nummer 3. Und Stufe Nummer 4, zum Schluss stellt man verschiedene Handlungs- und Wahrnehmungsalternativen vor. Das Göttinger Stufenmodell. Für unsere 17-jährige Schülerin, wir erinnern uns, ungewollt schwanger, der Freundin in der Ausbildung, könnte das zum Beispiel bedeuten, jemand schreibt auf, ungewollt schwanger. Das ist das, was gehört wurde. Und Angst, das ist das, was gefühlt wurde. Ein anderer in der Gruppe schreibt vielleicht nur schwanger, ohne ungewollt auf, weil nur das ankam beim Hörenden und möglicherweise neben der Angst auch Aufregung oder gar Freude, weil das wahrgenommen wird im Raum. Und das alles wird am Ende wiedergespiegelt. Und dann ist die große Hoffnung, dass in der Reflexion von der Gruppe, dass sich der Falleinbringer irgendwo verorten kann und am Schluss sagen kann, ja, als du gesagt hast, ich habe Freude gespürt, da hast du recht. Da ist schon auch Freude dabei neben der Angst. Und so kann sich der Falleinbringer eine ganze Bandbreite an Reflexionen und Lösungsmöglichkeiten anhören und sich dann lediglich eben noch damit identifizieren. Das heißt, die möglichen Lösungen werden hier von außen an den Falleinbringer herangetragen. Und wie gesagt, das unterscheidet das Göttinger Stufenmodell von dem Konzept der systemischen Beratung. Hat Vorteile, hat Nachteile. Und dann das Zweite, was in der Seelsorge ganz groß geschrieben wird, das hat jeder von denen gehört, die wirklich auch eine Ausbildung genossen haben, schon mal diesbezüglich, das ist das Containment-Modell. Container-Contained-Modell. Es beschreibt wirklich einen Seelsorger, der als Container, Sie können sich so einen Container vorstellen, funktioniert. Ich erkläre auch das ganz kurz. Das sogenannte Containermodell geht zurück auf den englischen Psychoanalytiker Wilfred Bion. Bion vergleicht den Seelsorger dabei mit einer Mutter, die unbearbeitete Gefühle und Sinneswahrnehmung ihres Kindes aufnimmt und diesem damit zeigt, dass dessen unverdauliche Gefühle und Wahrnehmungen ertragbar sind. Durch Wahrnehmen und Aufnehmen signalisiert der Seelsorger seinem Gegenüber ein Angenommensein, ähnlich wie bei Mutter und Kind. Das Containment-Modell vertraut darauf, dass der Heilungsprozess durch das Aussprechen bzw. Ausspucken von Last und Sorgen in Gang kommt. Der Seelsorger funktioniert als Container, der alles in sich aufnimmt und speichert. Er oder sie nimmt dem anderen die Last ab. Das Fachwort dafür ist Übertragung. Voraussetzung dafür ist ein sich einlassen auf den anderen, ein sich einfühlen und maximale Empathie. ganz ohne vorschnell zu deuten oder zu wissen oder zu lösen. Wieder ein ganz anderer Ansatz. Es geht um Zuhören, Mittragen, Aushalten, Annehmen. Eine Sache, die ich in der Bibel durchaus auch finden kann, und es ist auch eines der Modelle, die sich bis heute durchsetzen, teilweise ohne, dass Sie es merken. Wie oft hören Sie einer Freundin zu? Sie redet und sie redet und Sie merken, ich trage das mit, ich fange an mitzufühlen. Ich bin da ganz bei ihr. Das ist Seelsorgearbeit. Das ist auch eine spannende Frage, wann fängt Seelsorge eigentlich an? In dem Moment, wo Sie die Lasten und die Sorgen des anderen aufnehmen. Wir nennen das Teilen in christlichen Kreisen. Ich teile deine Last, ich bete für dich, ich denke an dich. Das ist im Prinzip schon der Ursprung der Seelsorge und es wird hier total abgeholt und gespiegelt im Containment-Modell. Das waren die drei großen Modelle, die ich Ihnen in aller Kürze vorgestellt habe. Die systemische Beratung, das Göttinger Stufenmodell mit der Vielschichtigkeit von Lösungsmöglichkeiten und Handlungsspielräumen und das Containment-Modell, wo nur in Anführungszeichen ausgehalten wird, verstanden wird, mitgetragen wird. Ja, nach diesem großen Theorieblock, erste Sache ist geschafft, würde ich Ihnen jetzt gerne erzählen, was mir selbst in der Seelsorge am meisten weitergeholfen hat. Also in anderen Worten, wo habe ich von Mensch zu Mensch Hilfe erlebt und welche Fragen bzw. welche Aussagen können generell helfen? Gibt es sowas, solche Sätze, die man wirklich immer weitergeben kann, diese endlichen Wahrheiten? Ja, das ist wichtig zu wissen und tatsächlich habe ich davon ein paar gefunden. Die Sache ist nämlich, dass beim ARPM jeder Teilnehmer selbst 10 Stunden bei Psychologen in Anspruch nehmen muss, bevor er dann selbst beratend tätig wird. Das heißt, wir haben den Ernstfall geübt, nur andersrum. Also wir zukünftigen Seelsorger wurden zunächst in 10 psychoanalytischen Sitzungen gecoacht und beraten. Die Termine bei meiner Psychologin, die verliefen immer gleich. Ich glaube bis heute noch, sie hat sich dem Containment-Modell bedient, was auch Vor- und Nachteile hat. Und in der Praxis sieht es dann so aus, ich erzählte und sie schrieb mit. Ich nutzte die Gelegenheit damals, bei meinen 10 Sitzungen mir alles von der Seele zu reden, was man sich von der Seele reden kann. Die Redeanteile waren sehr ungleichmäßig verteilt. Das können Sie sich vorstellen. Mein Anteil lag bei 99%, Ihre bei 1. Und dieses 1%, was so wenig erscheint, das werde ich nie vergessen. Und dieses 1%, von dem möchte ich Ihnen erzählen. Ich erinnere mich an 3 Termine und an 3 Äußerungen Ihrerseits, die ich gern weitergebe, immer wieder. Das erste Mal habe ich mich gewundert über die Heftigkeit eines Streites, in den ich verwickelt war. Und über die für mich nicht nachvollziehbaren Beleidigungen mir gegenüber. Sie alle kennen das. Streiten ist normal, Diskussionen sind üblich, aber manchmal ist es drüber. Und man denkt, boah, in mir ist alles zerbrochen. Woher kommt das? Ja, dass ich so heftig angegriffen werde, dass ich es auf sachlicher Ebene nicht mehr nachvollziehen kann. Und das war damals in einer Beziehung der Fall und ich habe ihr das erzählt. Und meine Psychologin hat mich unterbrochen und sie unterbricht selten, aber wenn, dann hat es Berechtigung. Und sie sah mich an und sagte mit Nachdruck, Frau Mell, verletzte Menschen. Und ganz, ganz wichtig, deshalb nochmal, verletzte Menschen, verletzen Menschen. Die Psychologie nennt das Phänomen Projektion. Das heißt, ein verletzter Mensch verlässt die Ursache seiner Not, nimm die negativen Gefühle mit und übergießt damit einen anderen. Und Ihre Worte helfen mir bis heute, bestimmte Dinge nicht immer allzu persönlich zu nehmen. Wenn ich heute verletzt werde und wirklich denke, boah, das war gerade drüber, dann ist der zweite Gedanke mittlerweile immer, aus welcher krassen Verletzung muss der Verletzende kommen, um mich so zu verletzen. Und das hilft mir, für mich klarzukommen, und das hilft mir auch, dem anderen weiter zu begegnen und ihm nicht aus dem Weg zu gehen. Wenn wir uns kurz erinnern an die 17-jährige ungewollte Schwangerschaft, also die 17-jährige mit der ungewollten Schwangerschaft, zum Beispiel typisch wäre für so ein Verhalten, das Mädel kommt vom Frauenarzt und zu Hause ist Abendessen und die Mutter hat vergessen, Mineralwasser zu kaufen, es ist nur stilles Wasser da Und dann fängt die 17-Jährige an, auf diese Mutter zu schimpfen. Du warst nie eine gute Mutter, du hast mich immer vernachlässigt, jetzt habe ich nicht mal mehr Wasser. Warum denkt keiner an mich? Du bist unmöglich. Und dann steht die Mutter in der Küche und denkt, boah, wo kommt das denn her? Die eigentliche Verletzung kommt aus der ungewollten Schwangerschaft, mit den Prognosen des Frauenarztes, und die negativen Gefühle entladen sich dann an einer anderen Stelle. Das ist die Projektion. Deshalb, egal wo Sie verletzt worden sind, überlegen Sie, welche Verletzung der andere schon mit sich bringt, auf den Schultern trägt, dass das, was passiert ist, passieren konnte. Eine zweite Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, die Psychologin hat auch damals ihren Notizblock zur Seite gelegt und hat mich ganz ernst angeschaut. Das war die Situation, als ich das Gefühl hatte, dass mir bestimmte Leute aus dem Weg gehen. Also genau andersrum, es wurde nicht verletzt und viel gestritten, es war eine Ignoranz, da eine unheimliche Kälte und Leute haben mich richtig geschnitten. Sodass es so weit ging, es war in der Schule, ich glaube, da verrate ich auch nicht zu viel, dass wenn ich in den Aufzug gegangen bin, andere Leute rausgegangen sind. Es war denen offensichtlich unmöglich, mit mir noch Fahrstuhl zu fahren, aus irgendwelchen Gründen, und ich fand das heftig. Und da habe ich zu meiner Psychologin gesagt, die Leute gehen mir aus dem Weg und ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann sagte diese Pastoralpsychologin zu mir, Frau Mell, überlegen Sie mal kurz, wenn Sie ein Tier wären in Ihrem Leben, welches Tier wären Sie denn? Hey, ich dachte, wie kommen Sie jetzt darauf? Aber gut, muss ich ja beantworten. Habe ich gesagt, ja, ich wäre ein Löwe. Da musste ich auch gar nicht lange überlegen. Und sie nickte nur und sagte, ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann fragte sie, kann es sein, dass diese Leute Angst vor Ihnen haben? Und das war die letzte Möglichkeit, auf die ich jemals gekommen bin, dass jemand Angst vor mir hat. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr hat das Sinn ergeben. Und ich habe dann in der Schule mich bei dem bestimmten Thema, was diese ganze Dissonanz ausgelöst hatte, ich habe mich zurückgenommen und wurde so vom Löwe zum Lamm. Ich war wieder nett, ja, so Kuchen mitbringen und sowas. Das hilft extrem im Lehrerzimmer. Und ich wollte nicht, dass die Leute Angst vor mir haben. Und sie hatte im Nachhinein recht. Und als ich vom Löwe zum Lamm wurde, hat sich die Geschichte ganz, ganz von alleine gelegt. Also die Frage nach der Selbstwahrnehmung und nach der Fremdwahrnehmung spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle für eine gesunde Seele und hilft für ein gesundes Miteinander. Und diese Sache mit den Tieren, die kommt eigentlich aus der Heilpädagogik. Und eigentlich hätte sie mir auch bekannt sein müssen. Entschuldigung. Kinder werden in der Therapie oft gebeten, ihre Familie bzw. ihr Umfeld als Tiere zu malen. Das ist auch eine Sache, die sie gerne ausprobieren können. Und das eröffnet unheimlich viele Möglichkeiten. Aus dem Bild lassen sich dann Rückschlüsse zur Persönlichkeitsstruktur des Kindes und zu möglichen Problemen ziehen. Gleichzeitig legt jedes Bild auch Lösungsmöglichkeiten offen. Also wenn ich habe das einmal, als ich das gelernt hatte damals in der Heilpädagogik in der Schule, habe ich das mit meinen Kindern ausprobiert. Und das sollte man nicht machen, einfach just for fun, aber ich habe es gemacht und ich werde es nie vergessen. Der Kleinste, der hat das Blatt genommen, hat dann so ein Teddybär, also nur der Kopf und die Ohren. Und ich sage, wer ist denn das? Und er sagt, das bin ich. Sag, wo sind die anderen? Du solltest deine Familie malen. Hat keinen Platz mehr. Da muss man nicht lange überlegen, wie die Persönlichkeitsstruktur des Kindes ist. Und die ist gut. Und so ist es. Wenn meine Tochter zum Beispiel, angenommen, das war jetzt nicht der Fall, aber es ging in die Richtung, sie hat einen Schmetterling gemalt, das war sie, und vier Elefanten. Ja? Und dann merkt man schon, okay, sie fühlt sich nicht so wie alle anderen. Sie merkt schon, dass sie was anderes ist. Und dann kann man drüber reden. Also diese Sachen, sich in einem anderen Körper, in dem Fall als Tier, zu manifestieren, hat seine Berechtigung. Und es legt wirklich, manchmal öffnet es Horizonte. Also wenn Sie dazu Lust haben, überlegen Sie mal selber, welches Tier sind Sie, in welchen Situationen, in welchem Umfeld. Und das Dritte, das war die letzte Sitzung bei ihr, umso tragischer, dass diese Sitzung so tragisch endet. In der letzten Sitzung habe ich ihr von einem Konflikt berichtet, der mir mal mehr, mal weniger das Leben schwer macht. Und meine Psychologin hat das Notizbuch wieder zur Seite gelegt, dieses Mal dann auch für immer, und hat festgestellt, manche Dinge werden nie gut, Frau Mell. Manche Dinge werden nie gut. Und zuerst war ich beinahe wütend angesichts dieser Aussage, weil hat sie nicht als Seelsorgerin genau die Verantwortung, Dinge bei mir gut zu machen? Und heute weiß ich, dass ich meinem Gegenüber auch Mut machen darf, manche Angelegenheiten oder Beziehungen zu beenden, loszulassen. Dieser Satz, manche Dinge werden nie gut, kann ungemein erleichtern. Dieses Anliegen, dass wir alles lösen möchten, und gerade wir Frauen, das sind so harmoniebedürftig und wir wollen diese Harmonie manchmal fast erzwingen. Und wir müssen teilweise erkennen, es geht nicht. Ich kann diesen Satz voll unterschreiben, erstens wegen meiner Erfahrung mit diesem Konflikt in meinem Leben. Das wird nie gut werden, bin ich fest davon überzeugt. Und ich finde das tatsächlich auch in der Bibel, wo in der Offenbarung steht, am Ende, also in der Ewigkeit wird Gott abwischen, alle Tränen von unseren Augen, aber nicht hier in unserem Leben. Ich glaube, in diesem irdischen Dasein ist es diese Endlichkeit noch nicht, dass wirklich alles gelöst wird, sondern hier werden noch Tränen sein und es wird immer wieder was zu brechen. Deshalb gibt es ja die Ewigkeit, auf die wir uns freuen dürfen. Also weitergehen, ohne zurückzuschauen. Auch das ist vielleicht das Geheimnis einer gesunden Seele. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Manche Dinge werden nie gut. Und diese Sache, sehen Sie sich mal als Tier und wie werden Sie vom Umfeld wahrgenommen? Das ist das, was mir in meinen Sitzungen bei der Pastoralpsychologin wirklich weitergeholfen hat. Eine ganz andere wichtige Lektion in Bezug auf den Schutz der eigenen Seele habe ich im neuen Land gelernt. Ich habe Ihnen erzählt, neues Land, was wir da machen. Und wie bereits am Anfang erwähnt, gehe ich immer mal wieder mit den anderen Mitarbeitern vom neuen Land in die Szene. Das heißt, wir packen einen Bollerwagen mit Kaffee und Tee und Keksen und besuchen dann die Drogenumschlagplätze in Hannover. Dort versuchen wir, mit Abhängigen ins Gespräch zu kommen und Beziehungen aufzubauen. Zweimal im Jahr gibt es hierfür sogar eine ganze Einsatzwoche, Montag bis Freitag, jeden Tag, 24/7, 24 Stunden, sind Teams auf der Straße in Schichten. Und super motiviert habe ich mich beim ersten Mal für die ganze Woche eingetragen. Und ich konnte es kaum erwarten, loszugehen. In meiner Vorstellung habe ich mich schon Tag und Nacht mit der Kaffeekanne in der Hand am Hauptbahnhof gesehen. Doch es kam ganz anders als erwartet. Anstatt sofort loszugehen, beginnen alle Teilnehmer der Einsatzwoche morgens um 9 Uhr gemeinsam mit einer Andacht und mit Liedern in unserem SOS-Bistro. Und danach gegen 10 frühstückt man zusammen. Und dann kann man sich für die verschiedenen Einsatzorte eintragen. Und sobald sich eine Gruppe gefunden hat, setzt sich das jeweilige Team zusammen und betet miteinander. Erst gegen 12 Uhr verlässt man die Basis und bricht auf. Endlich stand ich also mit meinem Team am Stellwerk in Hannover. Stellwerk ist einer der finstersten Plätze, die es in dieser Stadt gibt. Und ich redete mit den Menschen dort. Es war kurz vor Weihnachten und wie in einem Film sehe ich noch heute den Einsatz vor mir. Der Eisregen, der uns ins Gesicht peitscht, ständig tritt man entweder in Urin oder in Erbrochenes. Die Menschen liegen in ihrem eigenen Müll, konsumiert wird doch hemmungslos. Überall Spritzen, Cannabis, Alkohol, Kokain, alles, was man sich vorstellen kann. Aber die Leute reden gern mit uns und sie sind dankbar für einen Schluck heißen Tee oder Kaffee oder Kekse oder Apfel und Banane. Und das gibt ein unheimliches Gefühl der Sinnberechtigung, der Daseinsberechtigung, wenn man an diesen Einsätzen teilnimmt. Und ich habe es wirklich genossen. Und umso erschrockener war ich, dass als ich mit im Gespräch war, dass mein Teamleiter dann irgendwann sagte, wir gehen jetzt. Und ich habe auf die Uhr geguckt und wir waren gerade mal 2 Stunden da. Ich habe die Welt nicht verstanden und weil ich dachte, da kann man noch so, da muss man noch mehr machen, da kann man noch mit allen reden, wir können doch jetzt nicht gehen. Aber ich habe gelernt, die Einsätze waren immer terminiert von 12 bis 2, 2 Stunden maximal. Und man kommt als Team und man geht als Team. Also bin ich widerwillig mit den anderen zurückgegangen und im Bistro angekommen. Dann gibt es Mittagessen, anschließend sitzt man wieder zusammen und teilt die Eindrücke. Danach Gebet. Und wieder Lieder und wieder Andacht. Und so vergeht der Tag. Eine sehr ineffektive Zeiteinteilung, wie ich damals fand. Der zweite und der dritte Tag war genauso. Und am vierten Tag, und jetzt wird es spannend, am vierten Tag war ich krank. Musste mich krank melden, der Einsatz war für mich beendet, es ging nichts mehr. Insgesamt bin ich 3,5 Wochen krank auf dem Sofa gelegen, so lange wie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor. Vom Jahreswechsel habe ich nichts mitgekriegt und meine Familie ist allein zu Conny und zu ihrem Mann gefahren, um dort Silvester zu feiern. Und ich war so dankbar, dass sie weg waren. Ich war so müde. Ich konnte nicht mehr und das Schlimmste war, ich konnte mir nicht erklären, warum. Ich war körperlich, ich hatte Migräne, ich hatte Gliederschmerzen, ich hatte Fieber. Ich war traurig, ich war müde und ich wusste nicht, was ich falsch gemacht hatte. Nur langsam, ganz langsam, so am Ende der 3,5 Wochen, habe ich erkannt, dass ich meinen Körper und meine Seele völlig überfordert hatte. Deshalb, liebe Frauen, Seelsorge, das ist vielleicht die wichtigste Lektion heute. Seelsorge muss an erster Stelle immer bedeuten, für die eigene Seele zu sorgen. Seelsorge ist Selbstvorsorge. Wir Christen denken immer, Seelsorge ist dann besonders gut, wenn wir ausatmen und ausatmen und ausatmen. Und wir vergessen das Einatmen. Und das führt zum Herzstillstand. Seelsorge ohne eigenes Auftanken und ohne eigenes Sorgen für die Seele, keine Chance. Auf Ihrer Einladung zum Frauenfrühstück steht genau die Frage im Mittelpunkt. Wie kann ich für meine Seele sorgen und wie kann ich für die Seele anderer sorgen? Nun, wie kann ich dafür sorgen, dass ein Auto nicht liegen bleibt? Ich muss regelmäßig tanken gehen. Und wie kann ich dafür sorgen, dass andere Autos nicht liegen bleiben? Ich muss sicherstellen, dass auch diese Autos regelmäßig tanken. Und wohin gehe ich, wenn das Auto kaputt ist? Ich gehe zur Werkstatt, dorthin, wo das Auto hergestellt wurde. Wohin aber gehe ich, wenn meine Seele droht, kaputt zu gehen? Nun, ich gehe dorthin, wo sie erfunden wurde, wo sie hergestellt wurde. Zurück an den Anfang, zurück zum Hersteller und zurück zum Erfinder. Im Schöpfungsbericht der Bibel lesen wir in 1. Mose 2, aber ein Nebel ging auf von der Erde und feuchtete alles Land. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenklumpen und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele. An wen wende ich mich also, wenn meine Seele krank ist? An Gott, den Herrn. Wie aber kann das aussehen? Und was erwartet mich dann, wenn ich mich an Gott, den Seelenmacher, wende? Lassen Sie mich eine Begebenheit aus der Bibel vorlesen. Eine Geschichte, die Gottes Konzept der Seelsorge in nur 5 Versen perfekt beschreibt. Sie können kurz überlegen, welche Stelle jetzt wohl kommt. Und ich überrasche wahrscheinlich die eine oder andere, weil ich möchte gerne aus dem Buch 1. Könige Kapitel 19 lesen. Verse 4 bis 9. Wie gesagt, es sind nur 5 Verse. Er aber, es geht um Elia, ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und erbat sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, stehe auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war zu seinem Haupt ein auf heißen Steinen gebackener Brotkuchen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, stehe auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes Horeb. Ende Gottes Konzept der Seelsorge. Das ist etwas, was ich jetzt in dieser Konzeptvorstellung, systemische Beratung, Containment-Modell, Göttinger Stufenmodell einreiht oder auch nicht. Wir gucken mal, inwieweit das wirklich ein Widerspruch zu allem anderen ist. Elia hatte auch gerade einen Einsatz hinter sich gebracht, ähnlich wie ich im neuen Land, glaube ich. Und auch er hat alles gegeben und auch er war krank geworden. Heute würde man ganz klassischerweise sagen, Elia hatte einen Burnout oder eine Depression. Und so legte er sich unter den Strauch und macht das einzig Richtige. Er sagt, so nimm nun Herr meine Seele. Und er legt seinen inneren Scherbenhaufen dem Schöpfer hin und überlässt dem Schöpfer sein Leben und sein Sterben. Und die Antwort kommt unmittelbar. Gott, der Herr, lässt ihn zunächst schlafen. In der Zwischenzeit backt er Brot und besorgt Wasser. Und schließlich schickt er einen Engel, der Elia langsam, ganz langsam in die Realität zurückholt. An dieser Stelle können wir Folgendes festhalten. 4 Stufen für Gottes Konzept der Seelsorge. Erstens, Gott ist da. Wenn uns auch alle Kräfte verlassen, so ist er da. Ja, er lässt es zu, dass Elia in der Wüste zusammenbricht. Er lässt es zu, dass ich am vierten Tag der Einsatzwoche vom neuen Land auf dem Sofa zusammenbreche. Und er lässt es zu, dass die eine oder andere von Ihnen morgens vielleicht nicht mehr aufstehen kann. Wir alle kennen diesen Zustand. Nichts geht mehr. Aber in diesen Zustand hinein spricht Gott die Worte, die wir auch im zweiten Buch des Korintherbriefes nachlesen können. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er weicht nicht von unserer Seite. Er begegnet uns in der Stille und er arbeitet im Verborgenen. Die 3,5 Wochen auf dem Sofa war mein Auftanken für das ganze Jahr, was vor mir lag. Und es war mein Nachholen für das ganze Jahr, was hinter mir war. Und Gott war gnädig, dass er in 3,5 Wochen mit mir fertig war. Und ich habe daraus gelernt. Und das Zweite, was wir von Gottes Seelsorge lernen können und auch übernehmen können, Gott weiß, wie wichtig körperliche Nahrung für unsere Seele ist. Schon im Psalm 23, den kennen Sie alle, schreibt David, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Im Neuen Testament beobachten wir, dass der Dienst von Jesus oft mit Essen und Trinken einhergeht. Mal ist es der gebratene Fisch, der am Ufer auf Petrus wartet, oder das Abendmahl, an dem alle Jünger teilnehmen. Jesus vermehrt Brot und Fisch für mindestens 5000 Menschen. Er macht Wasser zu Wein und er sucht die Tischgemeinschaft mit Zöllnern und mit Sündern. Jesus hat gern gegessen. Und immer wenn der sogenannte Deep Talk, wirklich das ernsthafte Seelengespräch stattgefunden hat, war auch immer Essen und Trinken nicht weit weg. Und ich erinnere mich in einem Modul an meine Ausbildung zur Schulseelsorgerin, wo es um Notfallseelsorge ging. Unser Referent, das war der hauptamtliche Notfallseelsorger von Braunschweig, er hat uns am Wochenende lang von seiner Arbeit erzählt und er hat uns darauf hingewiesen, so weit wie nur irgendwie möglich auch immer Wasser anbieten zu können. Und gerne auch Schokoriegel oder mehr. Einfach ein paar Kekse, wenn man das dabei hat oder irgendwas zum Kauen. Dafür gibt es viele Gründe und ein schöner Grund, der wirklich auch einleuchtend ist, Essen und Trinken bejaht das Leben. Und wenn wir so in eine Notfallseelsorgesituation reinkommen oder auch in so einem langen Gespräch, da tut so ein Kaffee, so eine Schachtel Kekse und ein Tee echt gut. Bei mir in der Schule, in der Schulseelsorge, ist der Tisch voll. Ja, ich übertreibe das gerne. Mir gibt es dann auch Obst und Wasser und Kaffee und Tee, weil ich wirklich sicherstellen möchte, dass das wahrgenommen wird. Und das ist eine Kleinigkeit mit großer Wirkung. In meiner Begrüßung habe ich Ihnen heute gesagt, dass Sie sich für ein gutes und für ein wichtiges Thema entschieden haben. Der Ruf von unserer Gesellschaft nach Seelsorge und Therapeuten und Beratern und Psychologen ist so laut geworden wie noch nie. Und wenn wir uns zurückerinnern an unsere Eltern und Großeltern, dann müssen wir uns die Frage stellen, kannten die das überhaupt? Warum ist das heute so viel geworden, dass die Leute nach Psychologen und Beratern schreien und warum war das früher nicht der Fall? Meine Oma und meine Mutter, ich bin mir ziemlich sicher, die kannten das nicht. So Sitzungen, Beratungstermine, Familienaufstellungen, Psychoanalysen und Seelsorgetermine. Und ich glaube, das liegt daran, dass, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Vergleich von einem kaputten Auto. Ein kaputtes Auto wird erst dann so ein Problem, wenn der Hersteller aus irgendwelchen Gründen nicht mehr dafür zuständig ist. Und so ist es auch mit unserer Seele. Ich glaube, unsere moderne Gesellschaft hat den Hersteller unserer Seele ganz freiwillig aus der Haftung entlassen. Wir sprechen dem Zuständigen die Zuständigkeit ab und suchen nach Alternativen. Dass sich die Alternativen nicht als tragfähig erweisen, suchen wir immer mehr und immer lauter und immer verzweifelter, während unsere Seele dabei auf der Strecke bleibt. Ich warne daher ausdrücklich davor, Seelsorge anzubieten, ohne dabei den Erfinder der Seele zu Wort kommen zu lassen. Gehen wir nochmal zurück zu Elia und schauen uns Punkt Nummer 3 und 4 von Gottes Seelsorge an. Lassen Gott zu Wort kommen. Wir lesen in diesem Elia-Text, Elia isst und schläft weiter und erst beim zweiten Mal steht er auf und Kraft dieser Speise geht er 40 Tage und 40 Nächte lang. Was wir über Gottes Konzept lernen können, Punkt Nummer 3, Gott hat Zeit und Gott ist geduldig. Er pusht uns nicht. Schon im Prediger lesen wir, alles hat seine Zeit. Und oft sind wir Seelsorger auf schnelle Fortschritte aus. Wir wollen Ergebnisse sehen. Wir geben zu schnell auf, wenn sich nichts tut. Und Gott ist da ganz anders. Von seiner Geduld können wir lernen. Und viertens und letzter Punkt von Gottes Seelsorgekonzept nach Elia. Gottes Nahrung ist tragfähiger als alles, was Menschen anzubieten haben. Elia entwickelt sich vom Burnout-Patienten zum Marathonmann. Er läuft 40 Tage und 40 Nächte. Elia wird von dem getragen, was Gott ihm anzubieten hat. Und das ist krass. Also lassen Sie uns von Elia lernen. Lassen Sie uns vielleicht neu lernen oder zum allerersten Mal ausprobieren, Gottes Hilfe anzunehmen. Schon David, der Schreiber von vielen Psalmen, drückt das in Psalm 62 so aus: Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Geduldig warte ich auf seine Hilfe. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Wie lange, ihr Menschen, wollt ihr euch alle über mich hermachen und mir den letzten Stoß versetzen, wie eine Wand, die sich schon bedrohlich neigt oder eine Mauer, die bereits einstürzt? Gott rettet mich, er steht für meine Ehre ein, er schützt mich wie ein starker Fels. Bei ihm bin ich geborgen. Ihr Menschen, ihr lieben Frauen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Die Menschen vergehen wie ein Hauch, ob einfach oder vornehm. Sie sind wie ein Trugbild, das verschwindet. Legt man sie auf die Waagschale, dann schnellt sie nach oben, als wären die Menschen Luft. Und da kommt wieder das Lied von Mareike, ne? ins Spiel. Alles andere ist Illusion. Nur das, was du zu bieten hast, das hat Bestand und das vergeht nicht im Wind. Deshalb bin ich wirklich dankbar für das Lied. Und wenn sie alles vergessen, vielleicht erinnern sie sich an das Lied. Aber wie kann das wirklich aussehen? Wie kann ich den Schöpfer, wie kann ich Gott und mein Glauben an Jesus in der Seelsorge wirklich leben? Wo fängt das an und wo hat das Grenzen? Ich möchte Ihnen, es geht langsam, aber sicher Richtung Ende zu, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die sich vor gar nicht langer Zeit genauso am Hauptbahnhof in Hannover ereignet hat. Es ist die Geschichte von Gerd und von Gott und von mir. Und ich glaube an der Geschichte, aber ich hoffe, dass man an dieser Geschichte erkennen kann, wie man Gott in seine Seelsorge, in das Sorgen der Seelen von anderen hineinnehmen kann. Es ist Ende August 2023. Es ist wieder Einsatzwoche vom Neuen Land. Wieder gehen wir mit unserem Bollerwagen in die Drogenszene von Hannover. Wieder habe ich mich für die ganze Woche eingetragen. Aber dieses Mal habe ich gelernt, aus den Vormittagen im Bistro Kraft zu schöpfen, so dass die Kraft für alle Tage reicht. Es ist ein Donnerstagmittag. Es ist heiß und wir sind nur zu zweit im Hauptbahnhof unterwegs. Die Stadt hat in den letzten Wochen erfolgreich den Bahnhof geräumt. Das heißt, die Obdachlosen und die Junkies sind nach rechts und links ausgewichen. Dort stehen auch jetzt die meisten Mitarbeiter von uns. Vereinzelt aber findet man noch Leute am Bahnhof. Leute so wie Gerd zum Beispiel. Ich hatte Gerd schon vor unserem Einsatz einmal, vielleicht zweimal im Bistro gesehen. Ein ganz, ganz seltener Gast. Und wenn er da ist, dann nur, um seinen Kopf auf die Tischplatte zu legen und um eine halbe Stunde zu schlafen. Ich erinnere mich daran, dass ich ihn zu Ladenschluss wecken musste. Und ich erinnere mich an ihn, weil er übel aussieht. Sein rechtes Auge ist irgendwie kaputt. Ein Kind würde sagen, es hängt raus. Tatsächlich wirkt es blind und verrutscht und es zieht sich mit der Augenhöhle nach unten. Auch seine Unterlippe hängt, so als ob alle Muskeln im Mundwinkel nicht mehr existieren und die Lippe ein Eigenleben führt. Mir fiel es damals sehr schwer, ihn anzuschauen und ausgerechnet ihn treffe ich jetzt wieder am Bahnhof. In den Händen hält er zwei große Plastiktüten voll mit Pfandflaschen und leeren Dosen. Trotz der Hitze hat er eine lange Jacke an, er schwitzt und schnauft. Hi Gerd, sage ich. Sein Blick wandert vom Boden zu mir und tatsächlich, er erkennt mich und lässt sich umständlich auf die Treppenstufen am Bahnhofsvorplatz fallen. Heiß heute was? Frage ich ihn. Mehr fällt mir nicht ein. Er nickt nur, dreht sich eine Zigarette und sucht in den Taschen nach dem Feuerzeug. Und so sitzt er da und raucht und ich stehe daneben und schaue ihm zu. Und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Keiner von uns sagt etwas, aber ich kann auch nicht weitergehen, ich kann auch nicht weggehen, ich kann nicht wegsehen, irgendwas hält mich da. Und während er weiter raucht, fange ich an zu beten. Das Gebet ist nur ein einziger Satz, genau genommen eine Frage. Jesus, was würdest du jetzt tun? Und diese Frage, die entwickelt sich fast zu einem inneren Schrei. Und immer wieder dieser Gedanke, Jesus, was würdest du jetzt tun? Und dann passiert etwas, das ich mir bis heute nicht erklären kann. In Bruchteilen von Sekunden schießen mir Tränen in die Augen und ich fange an zu weinen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich extrem selten weine. Ich glaube, zum letzten Mal, als Bayern München, ich bin Bayern-Fan, die Champions League verloren hat. Und umso mehr ist das, was da am Bahnhof passiert ist, ist heftig. Ich bin selber überrascht von meinen Tränen. Also stehe ich da überrascht und weinend und ich kann nicht aufhören. Ganz automatisch setze ich mich neben ihn, er schaut mich an, nickt wieder, so als ob es ganz selbstverständlich ist, dass jemand weinend neben ihm sitzt. Ohne dass ich gefragt habe, beginnt er, mir seine Geschichte zu erzählen. Ich war mal ganz normal, sagt er. Dachdecker von Beruf. Er war verheiratet und hatte einen Sohn. Dann kam Weihnachten 2005. Seine Familie möchte bei den Schwiegereltern feiern, in Leipzig. Er selbst ist aber so stark erkältet und möchte niemanden anstecken, dass er zu Hause bleibt. Ich komme nach, hat er seiner Frau noch gesagt, seinen Sohn in die Arme genommen. 2 Stunden später sind die beiden, Frau und Sohn, mit dem Auto auf dem Weg von Bremen nach Leipzig auf spiegelglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Den Zeitungsartikel hat er immer in seiner abgetragenen Lederjacke, die er auch nicht ablegt. Und er hat mir diesen Zettel dahin gehalten. Furchtbar. Das war's, sagt er. Seitdem geht nichts mehr. Mir laufen nach wie vor die Tränen runter und ich starre auf diesen Zeitungsartikel in meiner Hand. Worte finde ich immer noch nicht. Eine gefühlte Ewigkeit und 5 bis 10 von seinen Zigaretten später stehe ich auf. Alles, was ich über Seelsorge gelernt habe, ist in diesem Moment wie weggewischt. Legekärtchen, Tiermodelle, es versagt. Aber die älteste Wahrheit aller Zeiten, und da bin ich der christlichen Seelsorge so dankbar, weil da geht immer was. Die älteste Wahrheit aller Zeiten, die habe ich nicht vergessen. Jesus liebt dich, Gerd, das kann ich ihm sagen. Und er hat einen Plan für dein Leben. Und das sage ich ihm auch. Er nickt wieder und ich gehe langsam in Richtung Stellwerk, dorthin, wo die anderen sind. Jesus liebt dich, Gerd, und er hat einen Plan für dein Leben. Ich glaube, das können wir jedem sagen, der mit Problemen und mit Sorgen und mit Leid zu uns kommt. Jesus liebt dich und es gibt einen Plan für dein Leben. Seit diesem Tag kommt Gerd jeden Tag ins Bistro und seit diesem Tag ist mein tägliches Gebet, dass Jesus mir seine Ohren, seine Augen, seine Worte und seinen Herzschlag für die Menschen gibt, denen ich begegne. Und seitdem ist mein Zuhören und mein Antworten und mein Verhalten in der Seelsorge Menschen gegenüber mindestens leicht verändert. Ich hoffe stark und ich hoffe, dass es sich immer mehr dahingehend verändert, dass Jesus in mir den Menschen begegnen kann. Bevor ich zum Schluss komme, wir hatten über die Schülerin geredet. 17 Jahre schwanger. Sie erinnern sich, das war natürlich kein ausgedachter Fall. Die Schülerin gibt es wirklich. Und sie war mein erster Seelsorgefall. Sie kam zu mir in die Sprechstunde und hat erzählt, Frau Mell, ich bin schwanger, mein Freund in der Ausbildung. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und wie gesagt, da kann man jetzt natürlich Legekärtchen machen, habe ich Ihnen gezeigt. Man kann auch alle Möglichkeiten diskutieren. Von Abtreibung bis hin zur Adoption, bis hin zum Behalten und zur Heirat, alles möglich. Und man kann auch einfach nur zuhören, zu dem Containment-Modell. Man kann diese Verzweiflung der jungen Schülerin abspüren und man kann da mitgehen. Aber was die Schülerin wollte, ist eine Antwort. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann fragen uns die Leute nicht einfach so um Rat, sondern eigentlich will jeder immer eine Antwort haben. Wegweiser bekommen, Rat bekommen. Und wie gesagt, wenn man all diese Schulseelsorgekonzepte heranzieht, warum sollte man den Schöpfer dieser Welt nicht zu Wort kommen lassen? Warum wird immer wieder diese christliche Ethik, dieses christliche Seelsorgekonzept so ausgeklammert? Ich war dazu nicht bereit, ich bin auch heute nicht bereit dazu, den Schöpfer dieser Welt nicht zu Wort kommen zu lassen. Ich kann das nicht verschweigen, wenn ich doch die Antwort kenne. Und deshalb habe ich der 17-Jährigen damals gesagt, behalten Sie Ihr Baby. Und das sage ich Ihnen als Christ. Und ich verspreche Ihnen, ich werde für Sie beten. Und wenn Sie Hilfe brauchen, dann finden wir die entsprechenden Kontakte und Mittel, so dass es Ihnen, Ihrem Freund und Ihrem Baby gut gehen kann. Das war meine Antwort. Und ich würde sie heute genauso wiedergeben. Warum reden wir über Plan B, wenn Plan A so offensichtlich ist? 6 Monate später hat sie ihre Tochter zur Welt gebracht. Ich habe bis heute noch die Geburtsanzeige an unserem Schlüsselbrett hängen. Das ist schon ein Segen, wenn man das Richtige tut. Und ich bin mir sicher, an dieser Stelle habe ich das Richtige getan. Ich habe im Herzen und im Sinne von Jesu geantwortet. Mein Schulseelsorgekonzept, das jeder schreiben musste, habe ich auf dem Leben Jesu basierend entwickelt. Also ich habe meine Schulseelsorge so geschrieben, dass ich sagen möchte, ich möchte die Menschen so beraten, wie Jesus es gemacht hat. Und ganz oft finden wir die Fälle, die Jesus damals hatte, auch heute in der Beratung wieder. Wie oft kommen Freunde und Nachbarn und Bekannte, und sie alle kennen leider diese Fälle, wo es um Ehebruch geht. Wo eine Freundin sagt, ich glaube, ich habe mich verliebt in einen anderen Mann. Oder wo es schon einen Schritt weiter gegangen ist, wo man sagt, boah, ich habe Ehebruch begangen. Und dann braucht man nur in die Bibel gucken. Und es ist so einfach. Was hat Jesus zur Ehebrecherin gesagt? Geh hin und tu es nie wieder. Er hat Leben befähigt. Er hat gesagt, ich verurteile dich nicht. Geh hin, Klammer auf, leb weiter, Klammer zu, aber tu es nicht wieder. Und wenn man diese Möglichkeit weitergibt und alle anderen Möglichkeiten ausschließt, dann kann das unheimlich bereichernd und fruchtbar sein. Wenn wir an die Fußforschung denken, dieses Ego-Spiel, wenn man immer sagt, mein eigenes Ego kommt zu kurz, ich fühle mich nicht wahrgenommen, wer ist der Größte, steht er im Himmelreich, wer bekommt die Beförderung, wer bekommt den großen Applaus? Dann hat Jesus was gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, also tut es so, wie ich es getan habe. Er hat die Füße der anderen gewaschen. Das kann man in der Seelsorge wunderbar weitererzählen. Wir erinnern uns an die Fußforschung. Was hat Jesus getan? Als der Gesetzeslehrer zu ihm kommt und sagt, Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das ist, by the way, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wie kriege ich die Ewigkeit und was macht hier Sinn? Was sagt Jesus da? Du sollst Gott, den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann in Johannes im Evangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn ich das den Schülern weitergebe, es gibt da jemand, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und alle anderen Möglichkeiten, die blenden wir jetzt mal aus. Wissen Sie, wie befreiend das sein kann, dass da noch jemand ist, der den Menschen Orientierung gibt? Jesus Christus, der sagt, es gibt eine endgültige Wahrheit. Wir müssen uns nicht diese Verwirrung, diese Welt hingeben, alle Möglichkeiten von A bis Z diskutieren. Da gibt es eine Richtlinie und es gibt einen Leuchtturm am Ende im Horizont und der bin ich und wir steuern drauf zu. Und das ist gut, in der Seelsorge, im Gespräch mit den Freundinnen, in der Familie, in der Schule, in der Notfallseelsorge. Und das ist wirklich ein Konzept, das trägt. Wieder wie in dem Lied, was Mareike gesungen hat. Keine Illusion. Die anderen Pläne und die Konzepte vergehen früher oder später mit dem Wind. Wenn wir Christen sind, dann haben wir eine Verantwortung, das, was Jesus uns gelehrt hat und was er uns fühlen lässt und was er uns aufs Herz legt, auch weiterzugeben. Und damit möchte ich schließen. Ich habe gestern Abend für diesen Vortrag gebetet und erstmal habe ich gesagt, Jesus, nimm mir die Panik vor 150 Frauen. Das hat ganz gut geklappt. Und dann, ich habe dieses Ende nicht auf dem Zettel und ich sage, Jesus, wie kann ich diesen Vortrag beenden? Und dann hatte ich so das starke Gefühl, dass er sagt, erzähl ihnen doch von Alex. Ich dachte, echt, Alex, wir haben so viele Fälle in der Seelsorge im neuen Land. Und Alex hat ein ganz spezielles Problem. Er ist Gast der ersten Stunde. Ich finde ihn total nett. Wir haben eine ganz innige Bindung zueinander. Und sein Problem ist, dass er immer wieder den Entzug anfängt, in die Entgiftung geht nach langem Haben. Und ich besuche ihn da und ich mache ihm Mut. Und er fällt immer wieder um, er bricht ab. Manchmal nach 2 Tagen, manchmal nach 3 Wochen, manchmal nach 2 Monaten, aber immer wieder dieses Kapitulieren, dieses ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, dieses Versagen in seinen Augen. Und der letzte Versuch ist jetzt gerade mal 3 Wochen her. Alex war wieder in Langhaven, ich habe ihn wieder besucht und ich hatte so im Herzen, diesmal schafft er es. Und dann kam der Tag, wo er im Bistro reinkommt und er bleibt so in der Tür stehen. Er hatte wieder abgebrochen, ich wusste das auch. Und dieser Blick, wie er mich anguckt, dieses Zögern, darf ich wieder ins Bistro? jetzt muss ich wieder hingehen zu Damaris und ihr sagen, ich habe es nicht geschafft. Und ich will mir dieses Fehlverhalten nicht eingestehen, aber andererseits möchte ich jetzt einen Kaffee und frühstücken und ich gehöre ja auch irgendwo dahin. Diese Grenze zwischen Zugehörigkeit und Ambition und Versagen, das ist immer, das spiegelt sich in seinen Augen so unglaublich. Und er steht da am Eingang und ich merke mit der Kaffeekanne in der Hand, wie der Ärger in mir hochkommt. Ich denke, 1,5 Jahre. Was habe ich in diesen Mann für Zeit und für Geld und für Gefühle und Gebet investiert und er hat es immer noch nicht geschafft. Und dann merke ich in mir diese Stimme, wo Jesus zu mir sagt, und du gehst jetzt hin. Und dann zitierst du diesen Bibelvers von Jesaja 54, 10. Es werden Berge weichen und es werden Hügel hinfallen, aber meine Gnade wird von dir nicht weichen. Und der Bund meines Friedens, der bleibt errichtet für immer. Und innerlich hat sich alles geweigert und ich bin hingegangen, ich habe Alex in den Arm genommen und ich sage, Alex, wir können 100-mal scheitern im Leben. Ich bin 100-mal gescheitert an anderen Sachen. Aber ich darf dir heute sagen, die Gnade Gottes, die wird ewig währen. Der Bund des Friedens, der gilt für dich, der gilt ewig. Und jetzt kommst du rein und jetzt trinkst du deinen Kaffee und dann rufen wir in 2, 3 Wochen wieder in Langenhagen an. Und zur Not machen wir das für die nächsten 50 Jahre, solange wir hier im Bistro sind. Und mit Alex möchte ich enden. Ich hatte so gestern das Gefühl, dass vielleicht 1, 2 Frauen unter uns sind, die genau dieses immer wieder Scheitern vor sich stehen haben. Und das ist garantiert bei ihnen nicht die Drogensucht. Aber wenn sie heute Morgen hier sind und sagen, es gibt da eine Sache, die habe ich schon so oft probiert und ich komme mir so blöd vor, weil ich es nicht schaffe. Oder vielleicht haben sie eine Freundin oder ihre Tochter vor Augen, Familienmitglieder, wo sie sagen, ja, da ist so viel Anstrengung. Und so viel Wollen und so viel Ambition und so viel Scheitern und so viel Versagen. Und mir gehen die Worte aus und ich weiß nicht, was ich denen weitergeben soll. Für sie und auch für ihre Angehörigen und für ihre Lieben gilt dieser Satz, Jesaja 54, 10. Gnade wird ewig währen, auch wenn Berge hinfallen und wenn Hügel weichen. Das war mein Vortrag. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende. Bitte bedienen Sie sich am Büchertisch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich bete für Sie, so wie ich es gestern Abend gemacht habe. So auch garantiert noch eine Weile weiter. Sie sind hier in guten Händen in der Gemeinde. Bitte machen Sie davon Gebrauch. Wundervolle Frauen, die Jesus kennen, die für Sie beten, die mittragen, die für die Seele des anderen sorgen. Dem Himmel sei Dank, solange es noch alle Frauen gibt. Und solange Jesus in dieser Welt redet, lassen Sie uns ihm die Möglichkeit geben, immer mehr und immer deutlicher zu sprechen. Danke fürs Zuhören.